Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind in Würzburg bei den B2B Communication Days und ich habe Alex Kahn vor mir, Unternehmer und Social Media Experte. Danke.
Freue mich, hier zu sein.
So, du hast gerade einen wunderbar spritzigen, lebendigen Vortrag gehalten, bei dem es selbstverständlich auch um KI ging, denn das bewegt uns ja im Moment wirklich alle. Aber du hast damit angefangen, dass du erzählt hast, dass du schon recht früh aktiv bist. Und dann habe ich ein bisschen gelesen und du hast in den 90ern schon angefangen mit dem damals üblichen E-Mail und Webseite und hast dann recht früh auch mit Periscope angefangen. Erzähl mal ein bisschen. Das war, wissen ja die wenigsten, was das ist.
Das stimmt. Das war der erste Livestreaming-Service, noch vor Instagram Live und Facebook Live. Und ich bin da durch Zufall drauf gestoßen, mir hat jemand eine E-Mail geschickt an dem Tag, wo die App rauskam. Und zwar habe ich davor ein Unternehmen aufgebaut, eine App. Das war der erste mobile Marktplatz für Mode. Und habe den an Boulder Digital Ventures verkauft, aber nicht für Unsummen. Und Periscope wurde gekauft von Twitter vor dem Start für, ich glaube, 100 Millionen Dollar. Und habe mir eine E-Mail geschrieben und gesagt, guck mal, so verkauft man eine App. Ja, und das hat mein Interesse quasi bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, was macht diese App? Und dann habe ich gesehen, mobiles Livestreaming gab es ja zu der Zeit nicht. Meine erste Idee war dann zu sagen, okay, ich verkaufe die Produkte, die ich in dem Unternehmen, was ich aufgebaut habe, vermarkte. So ein bisschen QVC, ja, 2.0. Ich habe aber gemerkt, da gibt es gar keine Kaufoption, anders als es bei TikTok Shop der Fall ist. Und so fing es dann an, dass ich anfangs über lustige Dinge gesprochen habe, komplett umpositioniert. Dann irgendwann habe ich mir gesagt, okay, über was kannst du sprechen? Das war dann Marketing, weil das war meine Erfahrung in den letzten Jahren. Und so kam es, dass ich relativ nach kurzer Zeit in diese Top-Liste kam. Die hatten so eine Top-Liste, wo sie Top 10 der Welt gezeigt wurden. Und als ich da reinkam, habe ich auf einmal täglich 1.000, 2.000 Follower bekommen. Weil jeder, der diese App runtergeladen hat, hat mich vorgeschlagen bekommen. Und so fing das an und so ging das dann auch wirklich mit Vorträgen und Workshops und sowas los, weil ich auf einmal eine unglaubliche Reichweite aufgebaut habe, bis zu 250.000 Follower. War nicht der schönste Tag, als die App damit abgeschaltet wurde für mich. Aber so fing das an mit Periscope. Also durch einen Zufall, durch einen Freund, durch eine E-Mail und der Meinung, dass wenn etwas Neues rauskommt, der Upside von einer Technologie immer größer ist als der Downside. Und mit diesem Mindset habe ich da angefangen.
Und hast aber auch ganz schnell gemerkt, dann eben Content, egal wo. Wir brauchen irgendwas, was für die Zielgruppe relevant ist. Also wir haben es ja bei E-Mail erlebt, verkaufen geht nicht, ich brauche relevanten Content, nur das funktioniert. Und bei Social Media ist es eigentlich das Gleiche. Es ist dann halt natürlich Kombination von beidem. Aber du warst immer mit dabei, du hast immer Neues ausprobiert. Wie ging es weiter? Erzähl mal ein bisschen.
Also nach Periscope war dann erstmal für mich klar, dass mir dieses Lehren Spaß macht, weil das war ein Education Channel auf Periscope. Da ging es rein um Marketing-Themen. Und durch diese Reichweite kamen dann auch die ersten Unternehmen auf mich zu, die gesagt haben, hey, möchtest du nicht über Livestreaming sprechen? Und so habe ich auch auf dem ersten Periscope Community Summit gesprochen, nach Leuten wie irgendwie Grant Cardone, die da irgendwie im Privatchat ankamen und ich Economy Class hingeflogen bin aus Deutschland. Und habe dann angefangen, wirklich in Amerika und in Kanada Vorträge zu halten. Und irgendwann, so nach einem Jahr, habe ich mir gesagt, vielleicht ist ja auch jemand bereit, für meine Dienstleistung Geld zu zahlen. Und zwar nicht auf Vorträgen, sondern für so eine Akademie. Und so habe ich 2016 meine erste Social Media Akademie in Amerika gestartet, wo Leute einen kleinen monatlichen Beitrag gezahlt haben und dann einmal die Woche von mir einen Vortrag hören durften. Und das Ding war durch Periscope dreimal in Folge ausverkauft. Ja, ich habe immer 100 Tickets verkauft und innerhalb von ein paar Stunden war es immer ausverkauft. Ich habe gesehen, okay, krass, Livestream verkauft ja tatsächlich auch Tickets.
Ja.
Und das habe ich gemacht, bin dann zurück nach Deutschland gezogen, habe die Firma, die ich aufgebaut habe, verlassen, habe meine Shares verkauft und wollte dann nur noch lehren. Nun war mein Geschäftsmodell so, dass ich einmal die Woche einen Vortrag gehalten habe. Das war jetzt nicht sehr erfüllend, zeitlich gesehen. Und habe gesagt, was möchte ich als nächstes machen? Und habe früher mit Geschäftspartnern zusammengearbeitet, die sich selbstständig gemacht haben und gesagt, ich würde ganz gerne Strategieberatung machen. Und so fing es an mit Strategieberatung, wo ich dann Lodenfrei, Trachten Angelmeier, also verschiedene lokale Unternehmen beraten habe, bis hin zu Red Bull und Sky. Und denen erklärt habe, wie man eine Social Media Strategie aufbaut. Wir reden so im Jahr 2017, 2018. Bis dann Coty, jetzt Wella Group, zu mir kam und gesagt hat, Alex, ist schön, dass du uns erklärst. Noch besser wäre es, wenn du es machen würdest. Und das war dann am Beginn der Agentur.
Das heißt, genau, in der Konsequenz dann eben auch wirklich machen mit einer eigenen Agentur.
Ja.
Und da habt ihr euch fokussiert jetzt auf Social Media oder wie?
Ja, also das ist natürlich mein roter Faden in meinem Lebenslauf, die sozialen Medien. Und das ist das, was wir auch machen. Mittlerweile ist es natürlich ein wenig KI-gestützt, wo es halt möglich ist. Es sind noch so ein paar Themen, urheberrechtlich und Co., die geklärt werden müssen. Aber wo man es nutzen kann, ist es sehr praktisch. Aber in erster Linie ist es eine Social-Media-Strategieagentur, wo wir uns anschauen, wo steht ein Unternehmen jetzt gerade, wo möchte es hin und wie können mit Hilfe der sozialen Medien die Ziele erreichen.
Du hast in einem Vortrag auch das Thema Authentizität betont, wie wichtig das ist. Wie arbeitet ihr daran, dass also man beides hinkriegt? Authentizität einerseits und KI-Inspiration andererseits?
Das ist eine sehr gute Frage. Kurzum, wenn ich bereit bin, Sachen zu teilen, an die ich selber glaube, hat das in meinen Augen immer einen sehr authentischen Background. Bedeutet, wenn ich über meine persönlichen Ansichten, meine persönliche Haltung, meine persönlichen Werte spreche und die kombiniere mit meinen Produkten, meiner Dienstleistung, bin ich authentisch. Wenn ich mir 90% vorschreiben lasse von der künstlichen Intelligenz, wird das schwierig. Das heißt, in meinen Augen ist es die Mischung aus dem, für was ich stehe und dem, was die KI für mich machen kann. Und wenn ich das gut kombiniere, entstehen schöne Inhalte, die wirklich erstens Reichweite kommen und zweitens unverwechselbar sind.
Jetzt sind wir hier auf einer B2B-Konferenz. Insofern müssen wir uns auch ein bisschen fokussieren auf B2B. Und da spielen ja Corporate Influencer eine ganz, ganz wichtige Rolle. Was sind da Dinge, die man machen kann, um Corporate Influencer maximal zu motivieren?
Im Endeffekt ist, glaube ich, das Erste, wirklich das in eine gewisse Freiwilligkeit reinzubringen. Ja, eigene Influencer, also Mitarbeiter zu finden, die für mein Unternehmen eintreten, sollten erstmal Mitarbeiter sein, die motiviert sind, die wirklich für das Unternehmen dastehen möchten. Es bringt nicht, jemanden extrinsisch zu motivieren und sagen, du kriegst einfach Geld dafür. Das heißt, man muss sich erstmal die richtigen picken. Das heißt, Selection ist der erste wichtige Part. Das zweite ist, eine gewisse Bildung denen mitzugeben. Das heißt, zu erklären, warum machen wir das überhaupt? Warum hat das eine Wichtigkeit für uns? Dann die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Zu sagen, beispielsweise, du kannst es 2 Stunden die Woche machen, das ist Arbeitszeit, dann nehmen wir dir was weg. Nicht, dass man das Ganze sieht in die Richtung, naja, das machst du extra von zu Hause aus, ja, für uns dazustehen. Und sich natürlich auch zu überlegen, wie steht man selber zu diesem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin? Weil wenn ich das Gefühl habe, die geht in 1-2 Jahren, ist auch ein gewisses Risiko. Das heißt, eine gewisse Risikoabwägung vorzugehen und dann eine Strategie gemeinsam zu entwickeln, die auch wirklich an den Tisch zu setzen und nicht zu sagen, hey, wir machen das genau so und das ist das, was du sagen sollst. Und dann natürlich davon zu lernen, ja, sich Ziele zu setzen, beispielsweise Quartalsziele und zu sagen, wir wollen einen Post die Woche machen oder einen Post im Monat machen und wir evaluieren das dann im Quartal und schauen, was hat uns was gebracht, was funktioniert. Und dann gewisse Formate zu entwickeln, die man immer wieder spielt, weil das weiß man am Anfang nicht. Das ist die Sache, wenn man es komplett selber macht oder man sucht sich irgendwie externe Hilfe, die da unterstützen kann.
Ich hatte mal mit dem Rainer Grill gesprochen und der macht das ja sehr erfolgreich im B2B-Umfeld mit Social Media, also in dem Fall mit TikTok. Und dann habe ich ihn gefragt, wo nimmst du das Geld her? Ist das HR-Budget? Das ist ja häufig auch, dass die Mitarbeiter finden. Oder ist das dein Marketing-Budget? Sagt er, nö, das ist. Und er hat dann einen Frauennamen genannt. Sie ist das. Die habe ich entdeckt und die macht das gerne und gibt dir absoluten Freiraum mit einem sehr, sehr großen Erfolg. Und das ist absolut authentisch.
Ja, ja. Das ist natürlich die absolute Luxussituation.
Ja, natürlich.
Wenn man jemanden im Unternehmen findet, deswegen auch erstmal nach innen betrachtet, anstatt dass man extern irgendwie engagiert, die was machen, zu schauen, wer passt da ganz gut und wer hätte da Lust drauf. Und natürlich in seinem Fall gibt es da 1-2 Leute, die da wirklich Lust drauf haben und sogar sich am Anfang zusammengesetzt haben, soweit ich weiß, mein Interview von ihm gelesen und es sogar außerhalb der Arbeitszeit gemacht haben, weil sie gesagt haben, es gibt kein extra Budget dafür. Das ist natürlich Luxus.
Na, die machen das inzwischen also ganz normal im Rahmen ihrer Arbeitszeit und aber mit einem wahnsinnigen, also Lust drauf und Spaß dran und man glaubt gar nicht, was da alles möglich ist in dem Bereich. um zu den Zielen zu kommen. Also ich habe eben gerade gesagt, das eine Ziel kann ein Marketingziel sein, aber das andere kann auch ein Branding, also die Brand aufzubauen, um Mitarbeiter zu gewinnen, gerade in Portalen wie TikTok. Wie bewertest du das? Also dass man sich einfach als eher klassische B2B-Marke auch mal ein bisschen auffrischt und von der anderen Seite zeigt.
Also ich denke, der Unterschied zwischen Neukundengewinnung und Mitarbeitergewinnung ist beides eine Art Trichter, eine Art Funnel, die man relativ ähnlich sehen kann. Es ist eigentlich ziemlich gleich, weil ich muss eine gewisse Reichweite aufbauen, ich muss eine gewisse Persönlichkeit zeigen, ich muss das, was ich im Vortrag gesagt habe, KLT, also ich muss Know, Like and Trust aufbauen, ich brauche erstmal eine gewisse Bekanntheit, ich sollte sympathisch rüberkommen und ich muss Vertrauen aufbauen. Und da sind natürlich Mitarbeiter am besten geeignet, weil die können ja wirklich authentisch zeigen, wie es ist, für das Unternehmen zu arbeiten. Weil was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass wenn jemand irgendwo anfängt zu arbeiten, dass er sich damit noch viel mehr beschäftigt, als wenn er ein Produkt kauft oder eine Dienstleistung. Weil das ist ja ein großer Teil unseres Lebens, die Arbeit. Von daher ist es ein absolut gängiger Weg und wir sehen in vielerlei Hinsicht auch bei Kunden, dass Employer Branding super gut funktioniert mit Mitarbeitern und dass so ein Programm auch wirklich nachweisbar, man kann das ja fragen und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil sonst kann man nicht so richtig steuern, funktioniert das oder funktioniert es nicht, dass man im Bewerbungsprozess einfach fragt, wie bist du auf uns gekommen? Und wenn die natürlich ein paar sagen, dann TikTok oder LinkedIn, ja, ich habe einen Post gesehen, dann sieht man, das Ganze funktioniert, dann kann man mehr davon machen.
Bei B2B-Unternehmen, worauf noch müssen die achten, mehr achten als B2C-Unternehmen beim Einsatz von Social Media?
Ich denke, es ist die Ausrichtung, was den größten Unterschied macht. Bei B2C kann ich wirklich ganz genau meinen Kunden targeten. Bei B2B geht es eher um die Ecke. Was ich damit meine ist, wenn ich jetzt weiß, dass meine Buyer-Persona der CTO ist, in einem bestimmten Bereich, dann kann ich sagen, was jeder CTO im Bereich Tunnelbohrsysteme beispielsweise kennen muss. Und dann targetiere ich beispielsweise mit Werbung auf LinkedIn Leute, die in einem gewissen Unternehmen, was mein optimales Unternehmen ist, arbeiten und baue darauf, dass irgendeiner das sieht und dem CTO weiterleitet und sagt, wusstest du das schon? Ja, das heißt, ich wähle mehr den indirekten Weg, anstatt dass ich jemanden, der an Nike-Schuhen interessiert sind, direkt targetieren.
Ja, aber wir haben ja sehr komplexe Beschaffungsvorgänge, wo ganz, ganz viele unterschiedliche Personen auch beteiligt sind, sodass die Herausforderungen natürlich ganz andere sind in dem Bereich. Hast du noch Anregungen? Thought Leadership ist ja für das Branding von B2B-Unternehmen ganz, ganz wichtig. Anregungen oder Erfahrungen in diesem Bereich? Was kann ich tun über die Corporate Influencer, die wir jetzt hatten, um mein Unternehmen rauszustellen?
Als allererstes ist in meinen Augen wichtig, sich wirklich mit seinem Kunden zu beschäftigen. Und zwar, was sind so die drei Probleme, die er mit ins Bett nimmt? Ja, um dann rauszufinden, was sind die Fragen, die er sich stellt? Was sind die Lücken, die er schließen möchte? Was sind die Sehnsüchte, die er hat? Ja, was sind die Ängste, die er hat? Und darüber Content zu erstellen. Ja, und zwar verschiedene Arten von Content. Das kann einmal Problembewusstseins-Content sein, wo ich sage, wenn du das falsch machst, dann hat das diese Konsequenz. Das ist eine Art von Content. Eine andere Art von Content ist ein Problemlösungs-Content, wo ich sage, das sind die drei Wege, wie du sicherstellst, dass du etwas erreichst. Und die dritte Art und Weise ist nahbarer Content, wo man wirklich aus seiner Personality heraus erzählt, darum habe ich in diesem Bereich angefangen. Das habe ich gelernt. Diese Fehler würde ich nicht nochmal machen. Und das finde ich immer eine ganz schöne Mischung. Wenn ich das dann noch paare mit vertrauensbildenden Inhalten, wo andere Leute etwas Positives sagen, entsteht eine Content-Strategie, die wirklich eine Thought Leadership zeigt, weil ich zeige Konsequenzen, ich zeige Lösungen und ich zeige Persönlichkeit. Und mit dieser Mischung schaffe ich es wirklich allumfänglich, meinen ICP, mein Ideal Customer Profile, zu bewerben oder zu umwerben.
Und gerade was Kundenprobleme angeht, ist ja eins der Spezifika von B2B-Marketing, dass es zum Teil sehr, sehr spezielle Probleme von sehr speziellen Zielgruppen gibt. Und genau diese Kenntnis ist ja der Wettbewerbsvorteil von zum Teil international führenden deutschen Unternehmen, dass sie genau das wissen und kennen und darauf dann eben aufbauend. Hast du irgendwelche Erfahrungen von Unternehmen, die in irgendeiner Weise das Wissen, was über Kundenfragen reinkommt, das kann entweder über Vertrieb im klassischen Fall, im optimalen Fall sogar ein Callcenter, also wo die Kunden eine Telefonnummer haben, wo sie anrufen können und dann ihre Wünsche oder ihre Fragen äußern. Das ist ja Gold. Dieses Wissen, um eben zu dem, was du gerade gesagt hast, in Kundenproblemen zu kommen, kann ja Gold sein. Hast du da Erfahrungen oder weißt du von irgendwelchen Unternehmen, die da Vorreiter sind, um dieses Wissen verfügbar zu machen? Denn das brauche ich ja wiederum für eine KI.
Absolut. Also ich glaube, das Wichtige ist einfach diese Zweitverwertung, die man noch nicht so auf dem Schirm hat. Nicht nur, dass ich mein Marketinginstrument besser darstellen kann dadurch, sondern auch, dass ich, wie gesagt, eine KI besser instruieren kann, um dann eigene Lösungen zu schaffen und die zu vervielfältigen. Ich denke, dass fast jedes Unternehmen, welches überhaupt mal angefangen hat, entweder ein Callcenter zu haben oder auch gewisse Umfragen zu machen oder ein Vertriebsteam hat, dass diese Unternehmen prädestiniert sind, um das quasi zu tun. Beispiele, also bei uns selber, Villeroy & Boch wäre ein Beispiel. Ja, die haben ein großes Sales-Team, wo ich weiß, die in-house, bringen das Ganze auch in-house jetzt, die ganzen Dinge, die gut funktioniert haben, schlecht funktioniert haben. L'Oreal wäre ein anderes Beispiel. Ja, die sind da sehr, sehr weit. Schwarzkopf.
Die probieren
sehr,
ja, sehr weit. L'Oreal probiert ja irgendwie alles aus.
Was genau, die haben hier einen eigenen GPT auch gebaut, als eine der ersten Unternehmen, L'Oreal GPT. Also es gibt unglaublich viele Unternehmen, sowohl im B2B, also bei Villeroy & Boch, deswegen habe ich die genannt, ist in Richtung B2B der Fall, die das tun, aber auch im B2C-Segment logischerweise. Aber der erste Schritt, und ich glaube, das Framework ist das viel Wichtigere für Unternehmen zu verstehen, wenn sie es jetzt noch nicht machen, weil man kann ja nicht reinschauen, wie die es genau machen, ist als allererstes zu verstehen, wie wichtig es ist, so nah wie möglich am Kunden zu sein. Weil derjenige, der am nächsten am Kunden ist, gewinnt. Und dann dieses Wissen zu digitalisieren, um es dann in eine KI einzuspeisen, um daraus Lösungen zu entwickeln, neue Lösungen, schnelle Lösungen, um die dann wiederum als Feedback Loop an das Vertriebsteam oder das Customer Service Team weiterzugeben, um noch bessere Ergebnisse für den Kunden zu erzielen.
Super spannender Ansatz, den du gerade sagst. Und zwar fällt mir jetzt Folgendes ein. In manchen Fällen könnte man drüber nachdenken, ob nicht eine Brille mit einer eingebauten Kamera im B2B-Umfeld, wenn ich vor dem Gerät, vor der Maschine stehe, eine viel einfacher, schnellere Kommunikation noch ermöglicht. Das heißt, ich habe nicht nur ein Telefon, womit ich reden kann, sondern gleichzeitig filmt die Brille, wo ich gerade hinschaue, so dass man daraus Wissen über Kunden Probleme oder Wünsche oder Dinge an der Maschine rauskriegen könnte.
Also ich glaube mal, vorausgesetzt DSGVO-mäßig kriegt man das richtig hin und der stimmt dazu, ja. Dann glaube ich, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich meine, ich kann ja anhand von Gesichtseindrücken, ich meine, wir reagieren ja permanent aufeinander. Kann ja sehen, was hat die Person gesagt und wie hat die andere Person darauf reagiert. Mhm. Um dann immer besser zu werden in Richtung Verkauf oder Sympathie oder andere Dinge, um quasi meinen Gesprächsleitfaden immer weiter zu optimieren und daraus, wie er drauf reagiert, wo er lacht, wo er sich freut, natürlich auch mein Marketing zu verbessern. Also da gibt's sehr, sehr viele Möglichkeiten, um Daten zu verwenden. Ich glaube, das Wichtige ist hierbei auch zu betrachten, vielleicht den Feedback-Loop der Person dann direkt zu geben. Wenn der nämlich dann direkt zu hören würde, du pass auf, das ist kein Thema, über was der andere jetzt gerade sprechen möchte, rede lieber darüber. Ich finde, eine ganz interessante Software, die man sich mal anschauen kann, ist Crystal Nose. Und was Crystal Nose macht, ist, das verbindet man mit LinkedIn und dann kann ich auf jegliches LinkedIn-Profil gehen und der zeigt mir das Diskmodell von dieser Person. Das heißt, er sagt mir, ist die Person eher gelb oder eher rot oder eher blau? Das heißt, soll ich eher mit Bildern kommen? Soll ich eher kürzere Sätze verwenden? Soll ich eher direkt auf den Punkt kommen oder eher metaphorisch sprechen? Und das kann ich auf Knopfdruck von jedem LinkedIn-Profil mir anschauen lassen, bevor ich die Person dann anschreibe. Also auch sehr spannend.
Absolut spannend, absolut spannend. Also der Bereich wird auch sehr, also meiner Meinung nach in Zukunft unheimlich an Bedeutung gewinnen. Die Callcenter-Branche hat das aber, glaube ich, noch nicht so richtig begriffen.
Das ist möglich. Ich glaube, das ist verschieden. Also Cognify ist ja eine Art Callcenter, was ja für fast 1 Milliarde gekauft wurde von Nies. Von daher denke ich schon, dass es ein paar gibt, die da reingehen. Und das sind halt auch wirklich die, wenn man sich anschaut, wie schnell die gewachsen sind, die die Zukunft haben. Weil wenn ich natürlich in real time, in Echtzeit rausfinden kann, was ich als nächstes sagen muss, dann habe ich natürlich einen erheblichen Vorteil versus einem normalen Menschen, der das nicht hat.
Das ist ja ein Bereich, wo uns die KI unterstützen kann in der Effizienz der Kommunikation.
Absolut.
Gibt es aus deinem Vortrag oder sonst noch irgendetwas, was du ergänzen möchtest, rund um das Thema, speziell jetzt auch B2B-Marketing und Einsatz von KI?
Also ich glaube, eine der wichtigsten Dinge ist, sich wirklich damit tiefgründig zu beschäftigen. Ich habe das Gefühl, dass wir alle zu sehr zu Überschriftenleser werden und nicht zu praxiserprobten Nutzern. Und dass wir uns zu schnell Meinungen bilden, dass Leute irgendetwas eingeben auf ChatGPT und dann sagen, naja, so gut war es eigentlich gar nicht. Und gar nicht sich die Zeit genommen haben, was möglich ist. Und dann auch am Ball zu bleiben, weil es entstehen so schnell neue Möglichkeiten. Jetzt ist gerade erst Sora rausgekommen, die zweite Version. Es ist verrückt, was damit wieder möglich ist. Also erstens in meinen Augen wichtig, sich wirklich damit zu beschäftigen, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, auch eine Entscheidung zu treffen, nicht die ganze Zeit zu springen. Ich glaube, mit egal ob es jetzt Gemini ist von Google oder ChatGPT, was zu Microsoft gehört, in ein System rein zu investieren oder der Copilot von Microsoft direkt, da dem treu zu bleiben, das wird sicherlich eines dieser drei wertvoll sein. Und dann sich wirklich damit zu beschäftigen als zweites und zu schauen, wie kann ich das nutzen, vielleicht auch externe Hilfe zu nehmen, um Ideen zu bekommen und dann ein Investment zu tätigen und zu sagen, okay, welche Prozesse sind redundant, die ich immer wieder mache, die ich eigentlich digitalisieren könnte und dann den Mut zu haben, das auch wirklich umzusetzen.
Das war eine schöne Zusammenfassung. Also nicht so viel lesen, sondern einfach mal ausprobieren und tun.
Mehr machen, ja. Umsatz kommt von Umsätzen.
Danke.
Danke.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.